Das Thema soll sein, Christus, der wahre Mensch. Ja, Gott, er wird Mensch in Jesus Christus. Das Wort wird Fleisch. Ganz Gott und doch ganz Mensch. Was uns nicht einmal möglich ist zu erfassen, das ist Gott möglich zu tun. Und ich bete für dieses Wunder, dass wir Christus heute Morgen einfach mehr erkennen dürfen. Wir brauchen wirklich den Geist Gottes für dieses Wunder. Von uns aus können wir es nicht. Es ist uns eine Dimension zu hoch. Aber Gott möchte uns helfen, in der Kenntnis seines Sohnes zu wachsen. Und er will uns dabei helfen. Nun, nur schon ein Kreis oder ein Quadrat auf ein Blatt zu zeichnen, ist sehr schwierig, wenn man das schön machen will. Und es ist unmöglich, beides gleichzeitig zu tun. Aber stellt euch mal vor, wir fügen jetzt eine Dimension dazu. Wir reden nicht mehr von Linien und einem Blatt, Figuren auf einem Blatt, sondern von einem dreidimensionalen Körper. Stellt dir ein Gefäß vor, das oben einen runden Deckel hat und unten eine quadratische Grundfläche. Wenn du von oben her schaust, siehst du einen Kreis. Guckst du von unten, siehst du ein Quadrat. Und wenn du dich löst von dieser zweidimensionalen Ansicht, dann siehst du einen Körper, der wunderbar von Kreis zu quadratisch ausläuft. Die Flächen bewegen sich wunderbar von Kreis zu Quadrat hin. Nun, durch den Glauben ist es uns möglich, etwas, was uns eigentlich unmöglich ist, doch zu verstehen. Wir dürfen einfach glauben, was die Schrift über das Wort Gottes, also über Christus, den Menschen sagt. Durch den Glauben können wir diese Realität fassen und annehmen. Und dafür möchte ich jetzt auch zu Beginn beten. Ja, lebendiger und großer Gott, du bist unfassbar, du bist ewig vollkommen. Herr, wir können nur staunen über dein Wesen, deine Vollkommenheit, Herr. Und so kommen wir vor dich und wir bitten dich, Herr, dass du uns heute Morgen die Herzensaugen erleuchtest, dass wir etwas mehr von dem Wunder der Menschwerdung, von der Tatsache, dass du das ewige Wort Mensch geworden bist, Herr, dass wir davon mehr verstehen dürfen und dass wir einfach darüber staunen dürfen und sprachlos mit offenen Augen vor dir stehen und dich bewundern dürfen, Herr. Vater, es ist wie, wenn wir einen unendlich hohen Berg hinauflaufen würden und wir wissen, wir werden nie oben ankommen und doch mit jedem Schritt, den wir nach oben gehen dürfen, Herr, sehen wir mehr von deiner Schönheit, von deiner Herrlichkeit. Und so, Herr, bitte ich, dass du uns Herzen schenkst zu hören, aber vor allem auch, Herr, dass du segnest die Worte, Herr. Sei du mit uns in dieser Stunde jetzt. Amen. Ja, wir sind seit einigen Predigten im Johannesevangelium. Die Wortwahl von Johannes ist ja sehr einfach und doch ist das, was er sagt, unendlich tief und herrlich. Verse 1 und 2 haben wir Christus, das Wort, gesehen, dass es Gott ist. Das Wort ist Gott und es hat Gemeinschaft mit Gott. Vers 18, der eingeborene Sohn im Schoß des Vaters, das ist unser Herr Jesus Christus. Er hat eine ewige Vater-Sohn-Beziehung. Also das Wort, das ewige Wort hat eine ewige Kindschaft in Gott. Und dieser ewige Sohn, er ist gekommen, um seine Gotteskindschaft, seine Gottessohnschaft uns zu vermitteln. Natürlich werden wir nicht in dem Maß wie er. Und doch verspricht uns das Wort, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, von ihm her kommt die Sohnschaft, aber von ihm her kommt auch alles andere. Wir lesen in den Versen 4, dass Leben und Licht von unserem Herr kommt. Und dann in Vers 17, nicht nur Licht und Gnade kommt von unserem Herrn, sondern auch nicht nur Licht und Leben, sondern auch die Gnade kommt von unserem Herrn. Und in der letzten Predigt haben wir es davon gehört und da auseinandergesetzt, dass das wahre Licht von Menschen bezeugt wird. Menschen, die selber nicht das Licht sind, so wie Johannes der Täufer, nicht selber das Licht war, aber er war Zeuge des Lichts, des wahren Lichts. Und so hat Gott seit jeher Menschen berufen, die vom Licht Zeugnis geben. Menschen, die von Gott gesandt sind. Und im Vergleich zum wahren Licht, zu Christus, sind sie nichts in sich. Und doch reden sie von dem Licht. Sie selber sind nicht das wahre Licht, aber sie zeugen von dem wahren Licht. Und heute wollen wir die Verse 9 und 10 und 14 betrachten, das ewige und wahre Licht, das in die Welt kommen sollte. Es war und es wurde und es ist wahrer Mensch. Und dieser Schritt, dass das Wort Fleisch wird, dass Gott Mensch wird, ist absolut zentral, um uns die Gotteskindschaft zu schenken, uns sie zu vermitteln. Christus musste Mensch werden. Christus musste Mensch werden, um für uns zu sterben und uns mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Die Verse sind sehr inhaltsreich heute und ist bewusst, ich werde nur an der Oberfläche kratzen und besonders Vers 14, denke ich, ist es wert, ein zweites Mal einfach zu betrachten in einer weiteren Predigt. Christus, der wahre Mensch, darum soll es heute gehen. Und so lasst uns in Johannes 1 lesen, die Verse 9 bis 14. Johannes 1, die Verse 9 bis 14. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, in diesen Versen wird Christus als das wahre Licht benannt. Das Licht, das in die Welt kommen soll. Und dieses wahre Licht, es ist eben eine Person. Er kam in sein Eigentum, lesen wir in Vers 11 und Vers 10, er war in der Welt. Und es ist doch besonders, in Vers 9 redet Johannes von dem wahren Licht und dann wechselt er und nimmt im Vers 10 und 11 ein Personalpronomen, also er redet nicht von es, dem Licht, sondern er kam in sein Eigentum. Und er macht dieser Wechsel ganz natürlich, ohne dass es irgendwie, dass er etwas dazu sagt. Und es ist für ihn klar, dieser von Vers 10 und 11, es ist das wahre Licht, es ist Christus, das ewige Wort, das Mensch geworden ist. Dem Wort Logos, also Wort, sind wir in den Versen 1 und 2 bereits begegnet. Das Wort, das bei Gott war und Gott ist. Und dieses ewige Wort, Vers 14, es wurde Fleisch. Der ewige Gott wird Mensch. Und merken wir einmal mehr, Johannes redet davon, Vers 9, dass das wahre Licht in die Welt kommt. Und dann in Vers 14 greift er diesen Gedanken nochmal auf und verfeinert ihn und sagt, das Wort wurde Fleisch. Also Johannes kommt vom abstrakten, irgendwie fernen zu etwas Konkreten im Vers 14. Vom grundsätzlichen Prinzip in Vers 9 und 10 zu Detail der Verwirklichung, wie das Licht in die Welt kommt. Und es ist ein bisschen so, wie wenn Licht in einen Diamant hineinfällt, es wird beim Hineinkommen in den Diamant zum ersten Mal gebrochen und dann beim Herausgehen des Diamanten ein weiteres Mal gebrochen. Und so leuchtet das weiße Licht, das hineinscheint, auf einmal ganz hell und in allen Farben. Und so arbeitet auch Johannes etwas im Prolog. Er nimmt eine Wahrheit, redet grundsätzlich darüber und ergreift sie wieder auf und verfeinert sie, dass sie hell und klar leuchtet. Nun, denken wir mal nach über den Beginn der Menschwerdung. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte, die Hirten sehen die Engel, der himmlische Chor, der sie der lobt und ihnen den Auftrag gibt, da dem Stern zu folgen. Und sie gehen nach dem Wort der Engel zu dem folgenden Stern, Schritt für Schritt durch diese dunkle, vielleicht kalte Nacht. Und sie kommen zu Christus, sie kommen zu dieser Krippe, wo Jesus drin liegt. Und stell dir mal vor, ein Hirte nimmt das Kind, es legt das Kind auf seinen Arm und das Kleine, geblendet vom schwachen Licht einer Öllampe vielleicht, wendet sich hin und her. Und der Kopf des Kindes, es ist so klein, es passt in eine Handfläche, wie der Kopf von Liel auch in eine Handfläche hineinpasst. Und so hält der Hirte das Kind in seiner Hand. Und während er das Kind in der Hand hält, hält dieses Kind das ganze Universum zusammen durch die Kraft seines Wortes. Denn dieses Kind, es ist das Wort Gottes. Es ist für mich unfassbar, es ist ein großes Geheimnis. Der Gott, der Leben in sich selbst hat, er kommt, wird Mensch und nimmt menschliches Leben an. Er wurde wahrer Mensch. Christus, der wahre Mensch, das ist der Titel der Predigt heute. Und zuerst wollen wir über die Notwendigkeit der Menschwerdung nachdenken. Verse 10 und 11, die Feindschaft und der Widerstand, die Ablehnung der Menschen gegen das Licht. Aber dann wollen wir auf dem Hauptteil einfach auf Christus schauen. Christus, der wahre Mensch, was es bedeutet. Das soll der Schwerpunkt sein, aber heute werde ich nicht abschließend damit fertig. Ich möchte dann vor allem einen Punkt herausgreifen. Und als drittens dann die Folgen oder das Ergebnis der Menschwerdung. Was es für uns bedeutet, dass Christus Mensch geworden ist. Nun, in den Versen 10 und 11 sehen wir, wie gesagt, wie die Menschen auf das wahre Licht reagieren. Die Welt erkannte ihn nicht und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und hier sehen wir die Ignoranz des sündigen Menschen gegenüber Gott. Das Geschöpf anerkennt seinen Schöpfer nicht, der in die Welt kommt. Und das ist keine neutrale Angelegenheit. Dieses Nichterkennen, dieses Ablehnen, es ist ein Ausdruck des Hasses und der Feindschaft von dem Mensch zu Gott hin. Die Seinen, die ihn nicht aufnahmen, das waren in diesem Kontext zunächst mal die Juden. Die Juden, das nationale Volk, denen Gott sich zugewandt hat. Er hat ihnen das Gesetz gegeben. Er hat mit ihnen über Jahrhunderte gearbeitet und hat ihnen Propheten gesandt. Und so wie sein Volk mit ihm verfahren ist, so haben auch wir als ganze Menschheit Christus abgelehnt. Es ist nicht nur so, würden die Juden reagieren, sondern nein, so haben wir alle reagiert. Denn die Menschheit ist keine anonyme Masse. Es sind alles Einzelpersonen, so wie du und ich. Und so sind wir von Natur aus. Wir sind gefangen unter der Sünde, in Rebellion und in Widerstand, in Hass gegen das Licht, gegen das wahre Licht. Und wie äußert sich das? Es äußert sich im unverblümten Hass gegen das Licht, insbesondere der Hass gegen das wahre Licht. Denn worin besteht das Gericht über die Menschheit? Dass eben das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse, Johannes 3,19 und weiter. Und jeder, der Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ja, der sündige Mensch, er ist böse und er tut Böses. Er hasst das Licht. Und so sind auch wir von Natur aus unter der Sünde. Keiner, der Gutes tut, nicht ein einziger, alle untauglich, alle Feinde des Lichts, mit Hass erfüllt gegen alles Heilige, gegen alles Wahre und Gute, das von Gott kommt. Aber ist es denn nicht so, dass es doch halt schon manche Menschen gibt, die nach Gott fragen, die eben irgendwie doch ein bisschen besser wären? Nein, es ist keiner, der nach Gott fragt. Du denkst nicht so? Paulus in Römer 3 ist ganz klar. Und ich bitte dich, das zu studieren, zu prüfen und Buße zu tun und dir einfach zu bewusst zu werden. Du denkst zu hoch vom Menschen, wenn du denkst, es gibt einen Mensch, der von sich aus nach Gott fragt. Denn jegliche Bewegung im menschlichen Herzen hin zu Gott, das ist bereits ein Wirken von Gott von außen an uns. Und so beginnt Gott in seiner Gnade bei den Menschen, bei dem einen oder dem anderen, gegen seine Sündennatur zu wirken und ihn zu überwinden. Und vielleicht denkst du jetzt, muss ich das vielleicht ein bisschen höher runter machen? Okay. Ist das besser? Schauen wir mal. Vielleicht denkst du, hier im Vers 9 steht ja, das Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Lass uns das mal genauer anschauen. Der Mensch, er wird von Gott unterschiedlich erleuchtet. Zuerst müssen wir verstehen, dass der Mensch von Gott geschaffen ist. Jeder Mensch hat Licht und Leben von Gott bekommen. Das hat Johannes auch in Vers 5 bereits erklärt. Und als solcher hat jeder Mensch grundsätzlich Bewusstsein von Gott. Er weiß um Gott und damit hat er Verantwortung. Aber das Elend des Menschen ist nicht, dass er kein Bewusstsein von Gott hätte, sondern das Elend und die Dunkelheit des Sünders ist sein Wille. Er will nicht. Der Mensch will nicht, dass Gott sei. Er hasst seinen Schöpfer. Es ist ein Problem seines Willens. Und so hat jeder Mensch genug Licht bekommen und er kann Gott erkennen, aber er will ihn nicht akzeptieren und er rebelliert gegen ihn. Und das ist das Elend. Der Mensch hat diese Rebellion gegen Gott selber gewählt. Es ist sein Wille. Und diese Rebellion ist absolut absurd. Stell dir mal vor, du hast ein Haus neben einem Fluss und du trinkst täglich aus diesem Fluss dein Leben lang, Tag ein, Tag aus, erhält er dich am Leben. Und es ist doch irgendwie ganz logisch, dass du auch mal darüber nachdenkst, ja, woher kommt denn das Wasser? Und du denkst an die Quelle. Oder das ist doch einfach normal, vernünftig, natürlich. Aber der Sünder, er ist eben entartet. Er widersteht diesem Gedanke, dass er von irgendwoher kommt, dass er von irgendwoher Leben empfangen hat. Und das ist absolut Wahnsinn. Er ignoriert und er unterdrückt die offenkundige, die Realität von dem Schöpfer, von der Quelle, von Gott. Oder eine andere Illustration, da ist ein Genie, ein Malermeister, Er macht ein wunderbares Kunstwerk. Er setzt seine ganze Kreativität und sein Können ein und es entsteht ein herrliches, wunderbares Bild. Und man kann sagen, dieses Bild atmet förmlich den Geist des Genies, des Künstlers. Und welcher Irrsinn wäre es doch, wenn jetzt dieses Bild beginnt, den Künstler, den es geschafft, der es geschaffen hat, das gezeichnet hat, zu leugnen. Es entsteht ja, es ist ja, weil der Künstler mit Pinselstrichen dieses Gemälde gezeichnet hat. Aber so ist der Sünder. So sind wir unter der Sünde. So ist jeder Mensch. Er hat genug Licht, aber er hasst das Licht und er kommt nicht zum Licht. Es sei denn, dass Gott ihn erleuchtet. Und zwar so erleuchtet, dass das wahre Licht in ihn hineindringt und ihn überwindet. Und diese Art des Erleuchtetseins erlebt nicht jeder Mensch. Es erlebt nur der Mensch, der das Wort Gottes hört, das Wort Gottes aufnimmt und das Wort Gottes bewahrt, der von Neuem geboren ist. Und die Frage ist hier und heute, wo stehst du hier? Lässt du das wahre Licht in deine Seele hineindringen? Kehrst du um dich ins wahre Licht Gottes zu stellen? Oder versperrst du dich dem Wirken Gottes in deiner Seele? Kommst du zum Licht, dass deine bösen Werke aufgedeckt werden, oder tust du es nicht? Und es ist nicht so sehr eine Frage des Gestern oder des Morgens, sondern des Jetzt. Wie reagierst du auf das wahre Licht? Bekennst du und wendest du dich in deiner Ohnmacht an Christus und hängst ihm an? Und wenn du zu Christus kommst, so glaube an ihn. Bekenne ihm deine Sünde, deine Ohnmacht. Er ist reich an Vergebung. Er ist gekommen, um diese Feindschaft zwischen Mensch und Gott und Mensch besteht, aufzulösen, um Frieden zu schaffen. Er ist gekommen, um den Schuldbrief an seinem eigenen Leib ans Kreuz zu tragen. An seinem Leib, an dem Leib des einen wahren Menschen. Wenn du Kind Gottes geworden bist, dann bist du für immer Kind Gottes. Und du bist in der Schule des Meisters. Und Augustin hat mal ein treffendes Beispiel für das Erleuchtetsein durch Christus gebracht. Und er nimmt und er beschreibt das wie ein Dorf, das eine einzige Schule hat. Und dieser einzige Schule hat es einen einzigen Lehrer und dieser einzige Lehrer ist auch der Schulmeister. Wir können jetzt sagen, ja, dieses Dorf oder dieser Lehrer ist der Dorflehrer. Er ist der Lehrer des ganzen Dorfes. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch so, dass nur die Menschen, die hingehen, dem Schulmeister, dem Lehrer zuhören, in der Schule bleiben, die sind wirklich seine Schüler. Und so haben nur die Menschen des Dorfes in dem Lehrer, ihren persönlichen Lehrer, die hingehen und die hören und Schüler bleiben und sind. Und natürlich gibt es in diesem Dorf auch Leute, die ein-, zweimal zur Schule gehen. Und es gibt viele Menschen, die für kurze Zeit sich am Licht Christi erfreuen, an denen der Heilige Geist zu wirken beginnt, dass sie sogar das zukünftige Zeitalter, wie es im Hebräerbrief steht, schmecken. Und sie sind in einem gewissen Maß erleuchtet, aber sie bleiben nicht. Sie gehen zurück, so wie der Hund zurückgeht zu seinem Erbrochenen oder wie die Sau zurück zum Wälzen im Schlamm. So sind diese Menschen. Sie sind nicht erleuchtet worden hin zur Wiedergeburt. Es ist keine Gotteskindschaft geworden. Sie sind nicht von Neuem geboren, sondern es wurde lediglich das religiöse Fleisch gekitzelt. Es gab keine echte Wiedergeburt. Wer aber hingegen von Neuem geboren ist, er ist zu einer Person gekommen, zu einem Menschen, dem einen wahren Menschen, der Mensch und gleichzeitig Gott ist Und er allein, Christus, ist in der Lage zu vergeben, uns für immer zu Kindern Gottes zu machen, zu Brüdern und Schwestern. Ja, so wenige wie erleuchtet werden zur Sohnschaft, zur Gotteskindschaft, so wenig hört leider auch jeder Mensch auf dem Planet Erde das Evangelium. Es ist nicht so, dass jeder das Evangelium hört und dadurch ins Licht gestellt wird. Also wir können das auch nicht so verstehen, jeder Mensch erleuchtet. Nicht jeder Mensch hört das Evangelium. Wir lesen in Vers 9 vom wahren Licht. Das wahre Licht war und ist im Begriff, in die Welt zu kommen. Es wird ein griechisches Wort verwendet, das eigentlich nicht so sehr das falsche Licht vom wahren Licht unterscheiden will, sondern vielmehr, also es ist nicht so sehr ein Vergleich, sondern es geht darum, um das Vollkommene, das Letztendliche, das unfehlbare Licht in dem Sinne. Und der Kontext ist ja auch von Kapitel oder von Vers 9 ist ja das Zeugnis von Johannes der Täufer, der ja auch Licht gebracht hat, der hat die Botschaft verkündigt, aber er zeugt vom wahren Licht. Er selber ist nicht das wahre Licht. Aber Johannes der Täufer, er war kein falscher Prophet. Er hat die Wahrheit verkündet. Und so hat Gott über die Jahrhunderte durch Propheten zu den Menschen geredet und Licht gebracht. Aber jetzt redet Gott durch das wahre Licht, das vollkommene Licht. Früher hat Gott durch vielfältige und in vielerlei Weise zu den Menschen geredet. Jetzt aber in diesen letzten Tagen hat Gott geredet durch seinen Sohn. Ja, das ist die Endzeittheologie vom Schreiber des Hebräerbriefs. Und er lehrt uns über diesen einen wahren Menschen. Er ist Gottes Sohn, der den Vater offenbart, der wahre Mensch, Jesus Christus. Er ist die Ausstrahlung des, und das Wesen vom Vater, vom Charakter des Vaters. Er ist der einzigartige Sohn, der einzige, der die Herrlichkeit des Vaters hat. Und in diesem einen Menschen, in unserem Herrn Jesus Christus, ja, da wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, voll und ganz. Christus ist wahrer Mensch, so Mensch, wie es eben nur Gott, der Sohn Gottes sein kann. Das Wort wurde Fleisch, Vers 14. Was für eine Aussage. Vier Worte. Unfassbar. Das Wort wurde Fleisch. Gott wird Mensch. Und wir sind dem Wort Logos, also dem Wort, bereits in Vers 1 und 2 begegnet. Dort heißt es von diesem Wort, dass es im Anfang war. Es ist nicht geworden. Vielmehr ist alles, das einen Anfang hat, alles, was geworden ist, ist durch das Wort geworden. Und obwohl das Wort im Anfang war, wird es jetzt Mensch. Gott wird Mensch. Logos, das Wort, nimmt Menschengestalt an. Dieser Gott des Alten Bundes, der redende Gott vom Alten Testament, der früher seine Propheten gesandt hat, der durch das Wort, durch den Sohn geschaffen hat, geredet hat, und er wird auch durch diesen Sohn richten. Es ist das Wort Gottes, das jetzt gekommen ist, um zu retten. Das Wort ist der Retter. Das Wort war Gott und wurde Mensch, um zu retten. Und sehr oft wird die Gottheit Christi angegriffen von Zeugen Jehovas, Moslems, Mormonen, andere monotheistische Religionen. Alle entstellen die Gottheit Christi. Aber Christus musste nicht nur Gott sein, sondern er musste auch wahrer Mensch sein. Er musste das sein, um die Brücke von Gott zu Menschen zu schlagen. Nur Gott kann die Feindschaft zwischen Mensch und Gott und Gott und Mensch aufheben. Aufheben, indem er selber als Mensch stirbt. Nur so ist es das Evangelium, diese Leiter, die vom Himmel her kommt und bis auf den Boden dieser Erde gestellt ist. Die Leiter, wo Gott selber heruntersteigt auf diese Erde, um zu retten und dann wieder heraufsteigt, um uns mit Gott zu versöhnen. Dazu musste er ganz Mensch sein. Sonst würde diese Leiter, das Evangelium, der Zugang zu Gott würde nicht auf dem Boden dieser Erde ankommen, wenn Christus nicht ganz Mensch gewesen wäre. Und wenn er nicht ganz Mensch gewesen wäre, wir wären immer noch in unseren Sünden. Aber er ist als Mensch gekommen, als wahrer Mensch. Er hat als wahrer Mensch gelebt, ein Leben lang. Und als Mensch ist er ans Kreuz gegangen, hat sein Leben gegeben. Und als Gottmensch ist er auferstanden. Er hat diese Brücke aufgerichtet, von Gott zum Menschen und wieder zurück. Und dazu musste er Mensch werden, Mensch wie du und ich, aber ohne Sünde. Und die ersten 4 Jahrhunderte oder 4,5, 5 der Kirchengeschichte waren geprägt von diesen christologischen Kämpfen. Es gab enormer Anfeindung, Widerstand und die Identität von Jesus Christus wurde von allen Seiten beschossen und das wird es auch noch heute und das wird so lange so bleiben, bis er kommt in Macht und Herrlichkeit. Es gab dann ein Konzil zu Chalcedon im 5. Jahrhundert und dort haben die Menschen, die Gläubigen gerungen, um festzuhalten, was über die Person Jesu wahr ist. Ganz Mensch, ganz Gott. Und sie sind nicht zu etwas Neuem gekommen. Sie haben nicht etwas Neues erfunden, sondern auch das festgehalten, was die Bibel über Jesus Christus lehrt. Und zwar das auch, was auch wir glauben, dass Jesus Christus eine Person ist. Nicht zwei Personen und nicht zwei irgendwelche wie ein Chamäleon, das einmal mehr Göttlichkeit annimmt und die Persönlichkeit von einem göttlichen Wesen hat und dann mehr menschlich funktioniert. Nein, es ist eine Person, eine einzelne Persönlichkeit, eine Person, Jesus Christus. Aber diese eine Person, sie hat zwei Naturen. Das heißt, sie hat eine göttliche Natur, sie hat eine menschliche Natur. Und eine Natur, das ist etwas, wir reden von einer Natur, wenn wir vom Wesen einer Sache reden, von dem, was etwas zutiefst im Innersten ist und etwas, was jemanden zu dem macht, was er ist, also die Natur, die Gattung, das Wesen. Und Jesus war seinem Wesen nach Mensch. Und Jesus war von seinem Wesen, von seiner Identität her ganz Gott. Also eine Person, die die vollkommene Verbindung zwischen Gott und Mensch ist. Es ist, wie wir das Anfang darüber nachgedacht haben, es ist diese Quadratur des Kreises, das unser Verstand irgendwie nicht fassen kann. Und doch können wir es dankbar und im Glauben annehmen. Es ist so. Christus ist Gott, Christus ist Mensch. Es ist wahr. Aber es bleibt irgendwo durch einfach ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das wir eines Tages oder eben eine ganze Ewigkeit Zeit haben werden zu erforschen, darüber nachzusinnen, zu entdecken und letztendlich diesen einen Gottmensch anzubeten und mit ihm Gemeinschaft zu haben in Vollkommenheit. Nun, eine einfache, wenn auch schwache Illustration für das Zusammenspiel dieser beiden Naturen im Menschen Jesus Christus kann die folgende Illustration sein. Du nimmst ein goldiges Blatt und du nimmst ein weißes Blatt Das goldige Blatt symbolisiert die Gottheit und das weiße Blatt den Menschen. Und du klebst sie voll perfekt aufeinander, sodass die beiden eins werden. Und wenn wir jetzt über diese Verbindung, dass diese beiden, die eins geworden sind, nachdenken, dann können wir einige, können wir das beschreiben. Und zwar sind diese beiden Blätter unvermischt. Sie sind unvermischt. Es ist nicht so, wie man einen blauen Farbkübel nimmt, einen gelben Farbkübel, man mischt sie zusammen, rührt und es gibt Grün, eine neue Farbe. Nein, Christus ist unvermischt, Gott und Mensch. Das heißt, er ist Gott geblieben. Und er hat sich nicht zu einem neuen Supermenschen irgendwie verbunden. Also das ist das, was viele Menschen denken. Also Christus ist so ein Supermensch, in dem Sinne eigentlich so ein Übermensch, dass er gar nicht mehr richtig Mensch ist. Also er ist etwas wie etwas Neues geworden. Oder andere sagen, ja, er ist zwar ein göttlicher Mensch, aber er ist nicht mehr wirklich Gott. Und das ist nicht so. Er ist ganz dieses goldige Blatt, ganz goldig, ganz göttlich und ganz menschlich und zusammen eine Einheit. Es hat keine Vermischung so in dem Maß zusammen stattgefunden, wie man eben Farben vermischt und etwas Neues entsteht. Nein, Christus, er ist ganz Gott und ganz Mensch, unvermischt. Wirklich Mensch und wirklich Gott. Und diese beiden Blätter, die da zusammenkleben, sie sind auch nicht verwandelt. Also das goldige Blatt, es ist goldig geblieben und das weiße Blatt auch, es ist weiß geblieben. Und so ist das Wort durch die Menschwerdung Wort Gottes geblieben. Es ist, Gott ist Gott geblieben, also Gott der Sohn ist Gott der Sohn geblieben in dieser Verbindung von Gott und Mensch. Also unverwandelt. Er ist von seinem Wesen her Gott geblieben. Und diese beiden Blätter, goldig und weiß, sie sind auch ungetrennt. Also du kannst zwei Blätter, die einmal zusammengeklebt sind, du kannst sie nicht mehr trennen. Und so ist Jesus Christus, oder ist der ewige Sohn in der Menschwerdung ungetrennt von der menschlichen Natur. Man kann sie nicht mehr trennen, man kann sie nicht mehr scheiden. Das, was zu einem geworden ist, bleibt eins. Und das Wunderbare ist jetzt, wenn wir darüber nachdenken, dass das Wort Mensch wurde, so dürfen wir wissen, es bleibt Mensch bis in alle Ewigkeit. Gott, der Sohn, wurde Mensch, um für alle Ewigkeit Mensch zu bleiben. Und so sitzt jetzt zur Rechten des Vaters ein Mensch, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Eben diese vier Beschreibungen über das Verhältnis der beiden Naturen in Jesus Christus, das wurde damals in Chalcedon einfach niedergeschrieben. Es ist übrigens bei Legionnaire Ministries, kann man das nachlesen, ist ganz kurz und doch sehr, sehr hilfreich. Es gibt da auch eine deutsche Übersetzung. Also eben diese beiden Naturen, Gottheit Jesu und Menschheit Jesu, sie sind nicht vermischt, wie wir gehört haben, nicht zwei Farbtöpfe, die man zusammen leert. Und die beiden Naturen sind auch unverwandelt, also sie haben sie nicht geändert. Gott ist Gott geblieben. Und sie können jetzt nicht mehr voneinander getrennt werden. Johannes, der inspirierte Autor, er drückt dasselbe ebenfalls aus. Und er sagt es ebenfalls mit vier Worten. Das Wort wurde Fleisch. Und es ist einfach, das im Glauben zu erfassen. Und doch ist es unergründlich tief. Und so lasst uns vom Herzen das festhalten und uns darüber freuen. Unser Herr ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und dann lesen wir, fährt Johannes weiter und redet von davon, wie die Jünger die Herrlichkeit dieses fleischgewordenen Gottes sehen. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Nun, welche Herrlichkeit haben die Jünger Tag ein, Tag aus gesehen, als sie mit Jesus unterwegs waren? Es ist sehr viel darüber zu sagen, aber ich möchte wirklich einen Punkt herausgreifen. Eine Charaktereigenschaft Jesu. Die Aposteln haben zuallererst einen sündlosen Menschen gesehen, angeschaut, betrachtet. Einen vollkommenen Menschen. Niemand hat ihn je einer Sünde bezichtigen können. Die Juden haben ihn angeklagt in diesem Prozess. Sie haben alles versucht. Aber Pilatus, dieser böse Mensch, er muss sagen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Christus, er hat keine Schuld, er hat nichts Böses getan. Aber Christus hat nicht einfach nur nichts Böses getan. In ihm ist keine Sünde. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. 1. Johannes 3, Vers 5. In ihm ist keine Sünde. Er ist der perfekte, vollkommene Mensch, der gekommen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und wie ist das geschehen? Wie hat er unsere Sünden hinweggenommen? Im Bibelvers, denn er hat der, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er hat den vollkommenen Menschen, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und so hat er uns mit Gott versöhnt. Der eine ist für alle zur Sünde gemacht worden, an unserer Stelle. Dieser eine Mensch, der auch Gott ist. Christus, er tat keine Sünde, in ihm war keine Sünde, er wusste von keiner Sünde. Er war der Mensch, wie wir es alle sein sollten, aber wie wir es alle nicht sind. Und wie haben wir als Menschen diesen einen empfangen, diesen vollkommenen, makellosen Menschen? Gab es da einen roten Teppich und eine Militärparade, Pomp und Gloria, wie man einen König und Herrscher, Schöpfer, Erhalter aller Dinge empfängt? Gab es eine große Willkommensfeier? Nein, gab es nicht. Und wir denken in diesen Tagen, was der Mensch für Eröffnungsfeiern plant und macht. Nein, der Mensch, er hat diesen einen abgelehnt. Der Mensch, wir Menschen haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Wir haben ihnen höhnisch einen Purpurmantel umgelegt. Ein Mantel, der sich vollsog mit dem Blut, mit seinem Blut. Das Blut, das von einem Rücken heruntergeflossen ist, das ausgepeitscht, das ausgefranst war. Ein blutüberströmter Mensch. Ihm haben wir das Zepter aus der Hand gerissen und ihm auf den Kopf geschlagen. Und letztendlich haben du und ich ihn ans Kreuz geschlagen. Er hing dort am Kreuz, verstoßen. Und der Zorn des Vaters, er lag auf ihm. Er, der Vollkommene, der Sündlose, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist, was wir mit ihm gemacht haben, wie wir ihn empfangen haben. Aber wie kommt er uns entgegen? Wie kommt er uns entgegen, all denen, die an ihn glauben? Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er wäscht unsere Sünden ab und er schenkt uns sein reines, sündloses Kleid, seine vollkommene Unschuld, seine vollkommene Gerechtigkeit. Er gibt sie uns. Er schenkt sie uns, dass wir uns damit einhüllen können, damit wir Frieden hätten, mit Gott versöhnt seien. Ja, Christus, er ist wahrlich arm geworden für uns, damit wir einen unendlichen Reichtum erben würden, dass wir Kinder Gottes würden. Er ist gekommen, um die Brücke von Gott zu Menschen zu schlagen. Dafür wurde er ganz Mensch, wahrer Mensch. Und er musste den Brüdern ähnlich werden, als Mensch für die Menschen zu sühnen. Und es heißt dort in Hebräer weiter, worin er selbst gelitten hat, ist er fähig, denen zu helfen, die versucht werden. Der Herr ist unser vollkommener Hohepriester. Er versteht uns, er war und ist ganz Mensch. Er, der gekommen ist und ein Leben vollkommen gelebt hat, unter Sünder rein geblieben ist, er ist jetzt zu Rechten des Vaters als unser Hohepriester. Er verwendet sich für uns. Und all denen, die ihn im Glauben erfassen, denen kann er helfen, denen will er helfen und denen wird er helfen in unseren Nöten, Schwachheiten und Versuchungen. Und das ist so für jeden, der glaubt, Christus ist für uns, heute, morgen und für immer. Wende dich ihm zu, bleibe bei ihm und er wird dich halten. Amen. Ich bete zum Abschluss. Ja, großer und herrlicher Gott, wir kommen vor dich und wir staunen. Du bist der Dreieinige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und du, Herr Jesus Christus, bist als Mensch gewandelt. Das Wort ist in dir Fleisch geworden und wir dürfen dich anschauen, betrachten, deine Herrlichkeit, deine makellose Vollkommenheit, wie du als Mensch auf dieser Erde gewandelt bist, ein Leben lang vollkommen, voller Liebe, voller Demut, voller Geduld, voller Wahrheit, voller Klarheit. Du hast nichts und niemanden gescheut, du bist den Weg gegangen, du hast den Willen, den vollkommenen Willen des Vaters getan. Und durch diesen einen Willen sind wir alle, die wir dich kennen, von neuem geboren sind, sind wir ein für alle Mal geheiligt. Herr, wir danken dir dafür. Und Vater, wir bitten dich, dass wir deinen Sohn in dieser Woche auf unserem Herz tragen, dass wir vor deinem Angesicht, oh Herr, leben dürfen und dass du uns hilfst. Du kennst uns. Du weißt, dass wir Gras sind, sterblich. Du bist Mensch geworden, du hast alles durchgemacht, aber ohne Sünde. Und so kommen wir mit großer Zuversicht zu dir, der du uns versprochen hast, uns zu helfen, uns zu leiten und uns in dein ewiges Reich hineinzuführen. Wir danken dir dafür. Danken für deine Liebe und diese unfassbare, großartige Vergebung, die du geschaffen hast. Wir danken dir dafür. Amen.